herzlich willkommen zum postkolonialen Stadtrundgang. Wir freuen uns sehr über das große Interesse und das wunderbare Wetter, das wir auch heute haben für diese Aktion draußen. Mein Name ist Susanne Kammer und ich arbeite beim Eine Welt Forum hier in Mannheim. Wir sind ein Netzwerk von 26 Organisationen, die sich hier in der Stadt, ich sag mal im weitesten Sinne, für mehr globale Gerechtigkeit engagieren und dabei sehr unterschiedliche Dinge machen. Das sind Menschen, die solidarische Partnerschaften im globalen Süden pflegen. Da ist der Weltladen mit dabei. Migrantische Organisationen, die entwicklungspolitisch aktiv sind oder auch sowas wie die ATTAC-Regionalgruppe. Also wir sind sehr unterschiedlich in dem, was die einzelnen Gruppen machen, aber haben so gewisse gemeinsame Anliegen und Arbeitsschwerpunkte. Und wir finden diese Auseinandersetzung mit kolonialen Kontinuitäten, gerade in unserem Bereich, wo wir ganz viele Bezüge zum globalen Süden haben, ganz wichtig, das immer mitzudenken, dass wir uns da nicht in einem geschichtsfreien Raum bewegen, sondern dass natürlich auch koloniale Kontinuitäten bei unserem Sprechen über den globalen Süden und auch bei unserem Sprechen über Entwicklungspolitik, bei unseren Bildern, die wir verwenden, ganz große Auswirkungen haben und oft auch so ein bisschen das Verständnis von wer sagt denn eigentlich überhaupt, was Entwicklung ist? Wie wird das definiert? Wer lernt von wem? Also da sind ganz viele Fragen mit verknüpft, die uns auch im Netzwerk beschäftigen. Und wir haben verschiedene Arbeitsschwerpunkte, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber wollte kurz darauf hinweisen, weil wir haben gerade ein sehr schönes Ausstellungsprojekt mit dem Afrika-Tage-Team. Vielleicht kennen manche von Ihnen die Afrika-Tage oder den Afrika-Markt. Da liegt eine Planungsgruppe dahinter, wo viele verschiedene Vereine bei sind. Und in der Corona-Zeit haben wir uns gefragt, okay, ganz vieles ist nicht möglich und trotzdem ist uns wichtig, Informationen zum afrikanischen Kontinent weiterzugeben. Und daraus ist dieses Ausstellungsprojekt Very Inspiring Persons entstanden. Dort stellen Engagierte aus unserem Planungsteam Menschen, Vorbilder, HeldInnen vor, die sie auch in ihrem Engagement inspirieren. Auch ein bisschen so mit der Hintergrundidee, dass wir alle relativ wenig über den afrikanischen Kontinent wissen. Und wenn wir was wissen, ist oft sehr, ich sag mal, problemfixiert. Und eigentlich die Menschen, die ganz viel bewegen, richtig tolle Projekte haben, sind hier leider oft so unbekannt. Das war so ein bisschen die Idee hinter diesem Projekt. Und diese Ausstellung ist jetzt noch bis zum 3. Oktober bei den Kulturtragflächen zu sehen. Und wir haben auch diese Begleitbroschüre. Ich habe jetzt mal nur zwei dabei, weil die relativ schwer sind, aber wer möchte, gebe ich die gerne mit. Und das andere, worauf ich kurz hinweisen möchte, ist die Faire Woche hier in Mannheim. Da geht es um das Thema fairer Handel, globale Wirtschaftsstrukturen. Läuft jetzt auch noch bis Anfang Oktober mit verschiedenen Veranstaltungen. Also da gebe ich Ihnen auch gerne die Infos mit. Genau, und jetzt vielleicht kurz zu heute, bevor ich dann endlich an die Referentin übergebe, vielleicht kurz zum Ablauf. Also wir haben jetzt erstmal vier Stationen, die hier relativ in der Nähe sind. Und ich habe gesehen, viele von Ihnen haben das Fahrrad dabei. An manchen Stationen ist es aber relativ eng. Deswegen wäre es ganz schön, wenn wir jetzt nach dieser Station vielleicht alle die Fahrräder erstmal hier parken. Und wenn wir dann hier in der Ecke so weit sind, können dann diejenigen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, von hier zum Wasserturm rüberfahren. Das ist unsere letzte Station. Wer nicht das Fahrrad dabei hat, ist dann eingeladen, mit uns gerade von der Haltestelle Rathaus bis zum Wasserturm vorzufahren mit der Straßenbahn. Genau. Also so viel vielleicht zu dem ganz, ganz praktischen. Ansonsten freue ich mich jetzt einfach, wenn ich gleich das Wort übergeben kann. Dieser Stadtrundgang ist schon vor einigen Jahren entstanden und basiert auf einer wissenschaftlichen Arbeit von Dennis Beck, der mittlerweile nicht mehr in Mannheim ist. Und ich freue mich sehr, dass Sifa Jeta als Referent da so ein bisschen den Staffelstab und als Experte übernommen hat und uns heute durch den Stadtrundgang führt. Und mit dabei ist auch meine Kollegin Nicole Amoussou. Ich kann gleich selbst noch was zu dir sagen. Sie ist Fachpromotorin für migrantische Partizipation und Postkolonialismus. Und auch mit dabei, hier versteckt unter den Teilnehmenden, ist Sekra Delalic. Sie ist gerade unsere Praktikantin. Sie würde auch mal zwischendurch ein paar Fotos von den Stationen machen. jetzt keine Porträtaufnahmen von Ihnen. Trotzdem, wenn Sie das stört, wenn Sie mal von hinten mit dem Bild sind, dann geben Sie gerne ihr Bescheid. Dann schaut sie, dass es kein Foto gibt, auf dem Sie irgendwie mit drauf sind. Genau. Also vielleicht mal so viel vorab von mir und dann übergebe ich jetzt euch beiden das Wort und freue mich auf den Dienstag.
Magst du anfangen, was du
sagst? Dankeschön.
Ja. Ja, gerne. Wie Susanne gesagt hat, ich bin Mariette Nicola Musso und dieser Stadtrundgang finde ich wichtig in dem Kontext von Kolonialismus, Kolonialkontinuität, würde ich sagen, kein Postkolonialismus, weil ich der Meinung bin, dass es steckt noch viel in unserem Alltag, sichtbar oder unsichtbar. Ich bin Fachpromotorin für migrantische Partizipation und Postkolonialismus, heißt die Stelle. Und für mich ist diese Stadtrundgang, dass wir auch blicken, nicht nur auf Vergangenheit, sondern auch gucken, wie noch tief das alles in unserem Alltag verankert ist. Weil die Stelle sind einfach nur Spuren, die hinterlassen worden sind. Und wir bewegen uns jeden Tag, wir setzen uns ganz gemütlich nebenbei, wir hinterfragen uns nicht, wie das alles entstanden ist. Die Zusammenarbeit, die wir jetzt heute haben, globalen Süden, globalen Norden, was steckt dahinter und was hat es mit mir zu tun und wie kann ich dazu beitragen, alles zu dekonstruieren. Und überhaupt eine Dekonstruktionarbeit zu starten, ist es wichtig schon zu erkennen, dass diese Problematik noch präsent ist. Deswegen freue ich mich heute, das zusammen mit Cefa auch durchzuführen, der uns auch mehr oder weniger durch die Stationen begleiten wird.
Dankeschön. Ja, dann auch meinerseits herzlich willkommen. Vor dem Hintergrund, dass wir uns sehr kurzfristig entschieden haben, das anzubieten, freue ich mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist schön zu sehen, dass es Interesse gibt für das Thema auf jeden Fall. Bevor ich einsteige, so ein bisschen hinzuschauen, was hier in Mannheim so passiert ist und wir so ganz leicht mit dem Thema hier einsteigen, ist es für mich immer ganz wichtig, ein Vorwort zu sprechen, so ein bisschen. Also ich bin Stefan Jeter, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich arbeite als Bildungsreferent beim Stadtjugendring in Mannheim, habe aber über mein Studium und so weiter so ein bisschen Expertise zur Rassismuskritik erworben und postkoloniale Perspektiven waren immer schon so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ich habe dann letztes Jahr das erste Mal diesen postkolonialen Stadtrundgang angeleitet und habe die Inhalte, und es ist mir wichtig, das zu sagen, tatsächlich 1:1 so übernommen von Dennis Beck, der damals junge Lehramtsanwärter, der damals an der PH in Heidelberg im Zuge seiner Zulassungsarbeit sozusagen diese Erkenntnisse, die ich heute vortragen werde, als gewissermaßen Grundlagenforschung so ein bisschen herausgefunden hat. Genau. Der Dennis Beck, der ist jetzt mittlerweile in Schwarzwald, im Schuldienst und so weiter. Das heißt, er kann den Stadtrundgang nicht mehr weitermachen. Jetzt mache ich es halt. Aber mir ist es schon auch wichtig zu betonen, dass alles, was wir heute hören werden, seine Dienste sind sozusagen. Genau. Unser Anliegen ist es, mit diesem postkolonialen Stadtrundgang schon auch zu schaffen, irgendwie explizit einen rassismuskritischen Rundgang irgendwie zu machen. Ich betone dabei gerne den Begriff Rassismuskritik, denn es ist ja nun mal so, dass viele Leute sich selbst als Antirassistinnen bezeichnen und der Begriff Antirassismus ist schön und gut, relativ populär, aber der suggeriert immer so ein bisschen, dass Rassismus etwas sei, das man von außen angreifen kann. Ja? Und die Perspektive Rassismuskritik hingegen macht vielmehr den Blick klar, dass wir alle in dem System Rassismus verwoben sind. Die einen sind auf die eine, die anderen auf die andere Art betroffen von Rassismus. Und es ist nichts, das wir von außen irgendwie angreifen können, sondern wir sind mittendrin. Das übergeordnete Ziel von postkolonialen Bemühungen ist auf jeden Fall die Aufarbeitung vergangener und gegenwärtiger kolonialer Praktiken und der Blick darauf, wie die im Hier und Jetzt noch wirken. Und um das irgendwie zu gewährleisten oder um diese Perspektive gut verfolgen zu können, bin ich dafür, dass ich beherzige immer den Vorschlag von Edward Said. Einige von Ihnen werden diesen Autor schon mal gehört haben. Gilt gemeinhin als der Begründer der modernen postkolonialen Theorie, auch wenn es natürlich postkoloniale Bestrebungen immer schon gab. Das ist mindestens so alt wie der Kolonialismus selbst. Leute haben sich schon immer aufgelehnt gegen koloniale Gewalt. Aber Edward Said ist sozusagen derjenige, der mit seinem Schrieb Orientalismus zum ersten Mal aufgezeigt hat mit einer Diskursanalyse, die auch für andere Sozialwissenschaftlerinnen methodisch nachvollziehbar ist, dass westliches Wissen, wie es produziert wird in unseren Gesellschaften, nicht immer per se die Wahrheit aufzeigt, sondern eben auch ein Mittel ist, um diese Gewaltherrschaft aufrechtzuerhalten. Und der Vorschlag von Edward Said ist, an den ich mich sehr gerne anlehne, das sogenannte kontrapunktische Lesen. Das heißt, er schlägt vor, dass man die westliche Geschichtsschreibung und den westlichen Kanon gewissermaßen rückwärts liest, aus der Perspektive von ehemals kolonisierten Menschen, um sozusagen deren Geschichten und deren Perspektiven auch wieder hörbar zu machen. Genau, um das Gemeinte so ein bisschen zu verdeutlichen, vielleicht ein ganz kleines Bild. Sie können sich alle vielleicht das Bild ausdenken von den Denkern der Aufklärung, dieser sehr wichtigen Epoche für uns alle, und die dann in einem Teehaus oder in einem Kaffeehaus sitzen und philosophieren, bahnbrechende neue ideelle Gedanken bekommen und so weiter, die uns im Hier und Jetzt immer noch beeinflussen. Und diese Herangehensweise des kontrapunktischen Lesens jetzt findet zum Beispiel in diesem Bild die Tatsache, dass der Tee und der Kaffee in diesen Häusern aus der Plantagensklaverei kommt zum Beispiel. Das ist der Ansatz und das wollen wir ein bisschen verfolgen. Ja, ich habe ja schon gesagt, dieser Rundgang ist so relativ grundlagenmäßig. Wir werden zu einigen Akteuren aus Mannheim was hören, wir werden ein paar Geschehnisse erfahren, die hier in Mannheim im kolonialen Zusammenhang passiert sind. Aber ich möchte an der Stelle doch nochmal die Gelegenheit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir in der Zwischenzeit doch eine ganz gute Dynamik in der Stadt haben, die sich diesem Thema annimmt. In erster Linie ist da auf jeden Fall zu nennen der AK, also der Arbeitskreis Kolonialgeschichte. Wir haben heute sogar ein Mitglied aus diesem AK hier.
Zwei, sorry, hi.
Da sind sie, ne? Was ich damit sagen will, wenn Sie sich für das Thema interessieren und tiefergehende Infos brauchen, dann bitte suchen Sie den Arbeitskreis, wenn Sie sich einbringen wollen. Ich denke, ihr seid offen. Und ich möchte an der Stelle auf die Homepage verweisen. Ich meine, es ist www.kolonialgeschichtemar.de. Also da finden Sie auch zu manchen der Menschen, zu denen ich heute ein bisschen was erzählen werde, noch viel tiefergehende Informationen. Genau. Gut, wir sind jetzt hier an unserer ersten Station am Schiller-Denkmal. Das hat einen gewissen Grund. Der Aufhänger dieser ersten Station ist klar zu machen, dass die Erzählung der Aufklärung zwei Seiten der Medaille hat. Bevor ich darauf aber tiefer eingehen werde, möchte ich vielleicht ganz kurz was vorlesen. Wie Sie einige vielleicht wissen, stand hier früher das ehemalige Nationaltheater. Hier war die Uraufführung von Friedrich Schillers Die Räuber im Jahre 1782. Und ich würde zu Beginn ganz kurz etwas von Franz Mohr vorlesen. Etwas, das er spricht in Die Räuber. Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der Einzige? Warum musste sie mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen, gerade mir? Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Rest gesetzt hätte. Wann gerade mir diese Lappländers Nase, gerade mir dieses Mohrenmaul, diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken. Mord und Tod. Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Könnte ihr jemand darum hofieren, ehe er entstund? Oder sie beleidigen, ehe er selbst wurde? Warum ging sie so parteilich zu Werke? Also, der Franz Mohr, wie Sie es hören, der benutzt natürlich hier auch ganz klar gewisse Begrifflichkeiten und ist auch sehr wertend, wenn er von Hottentottenaugen und Mohren und so weiter spricht. Worauf ich hinaus will, das ist natürlich auch ein gewisser Zeitgeist. Ja? Und war damals womöglich einfach Normalität, hier in Europa so zu denken, so zu sprechen und rassisches Denken einfach auch zu haben. Nun ist es ja so, dass die Aufklärung als Epoche und als große Erzählung sozusagen bis heute für Europa und für Deutschland wirklich sehr, sehr identitätsstiftend ist und wir uns immer noch damit sozusagen auch als Europäerinnen identifizieren können. Und es ist aber so, dass ganz oft die tollen Errungenschaften und so weiter, die Ratio, die Vernunft und all diese Dinge, die wir errungen haben in dieser Zeit, betont werden. Aber die andere Seite der Medaille, auf die ich zu sprechen kommen möchte, bleibt ganz oft ausgeblendet. Und darüber hinaus gibt es auch meiner Meinung nach so einen Mythos, dass die Aufklärung, die wird sehr oft als abgeschlossenes Projekt rezipiert, wobei ich der Meinung bin, dass diese Ära einfach niemals aufhören wird. Es geht immer weiter. Und der Anspruch aus dieser Zeit,
suggeriert auch ein Stück weit, dass weiße Europäerinnen politische Führungssubjekte auf dieser Welt sind und eine universelle Rationalität und Wissenschaft haben. Die andere Seite der Medaille wiederum, die nur sehr selten mitgedacht wird, ist, dass die Ära der Aufklärung hier in Europa gleichzeitig auch das Zeitalter einer sehr, sehr großen europäischen Expansion ist und europäischen Imperialismus bedeutet. Nicht zuletzt spricht man in der Literatur sehr gerne von der Europäisierung der gesamten Welt. Das heißt, wenn wir über die Aufklärung sprechen, müssen wir immer auch mitdenken, Begriffe wie Imperialismus, Kolonialismus, Rassenlehre, Sklaverei und Genozide. Ich verweise an der Stelle ganz kurz auf die Jesuitenkirche da drüben. Ich glaube, eine der älteren und größeren Kirchen unserer Stadt. Da zum Beispiel, wenn Sie da reingehen, sehen Sie zum Beispiel auch genau diesen imperialen Anspruch. Wenn Sie in die Fresken schauen, sehen Sie die verschiedenen Missionsstandorte sozusagen auf allen Kontinenten dieser Welt, wo die Jesuiten ja auch die Christianisierung der Völker sozusagen dann für sich beansprucht haben. Ja, und es gibt ja auch sehr, sehr hochverehrte Denker und Philosophinnen, oder besser gesagt eigentlich nur Philosophen, die auch Rassedenken sozusagen salonfähig gemacht haben. Rasselehre, so geht es ja vordergründig oft um die Autoren, die sich explizit damit befasst haben, aber es gibt auch wirklich Leute, die das gemacht haben, die wir bis heute sehr stark verehren. Ich komme ein bisschen näher. Weiß jemand von Ihnen, wer den Rassebegriff in den deutschsprachigen Diskurs eingeführt hat? Wir sind gleich fertig auch hier, ne? Immanuel Kant. 1775 hat Immanuel Kant ein Buch veröffentlicht von den verschiedenen Rassen der Menschen und macht sozusagen dieses Konstrukt oder diese Rassenlehre zum ersten Mal, führt es ein in den akademischen Diskurs in Deutschland und prägt schon diese Vorstellung von Volk versus unzivilisiert und wilde. Und es war unter anderem Friedrich Hegel, der diese Theorien weiter theoretisiert hat und anhand von Afrika zum Beispiel ein Gegenmodell zur europäischen Fortschrittsdynamik entworfen hat und auch gelehrt.
Ja, ja. Ja, genau, zu Immanuel Kant. Ich auch zu betonen, dass Immanuel Kant diese Rassenklassifizierung gemacht hat, ohne überhaupt Deutschland verlassen zu haben, hat er dann doch für alle die Kategorien dargestellt. Es geht nicht darum zu sagen, dass alle Immanuel Kant gemacht hat, falsch ist, aber zu betonen, dass dieser Teil der Geschichte nicht sichtbar ist. Er hat ganz unten gestellt, Menschen, schwarze Menschen, Native Americans, und in seiner Rede oder Werke sagt er klar, dass die einzige Rasse, die zur Entwicklung der Menschheit beigetragen hat, sind die Weißen. Und alles, was wir heute als Entwicklung haben, haben wir nur weiße Menschen zu geben. Somit gibt es eine klare Konstrukte, die heute noch präsent ist, auch wenn wir alle wissen, dass es unter Menschen nur eine Rasse gibt. Das ist diese Allgemeingültigkeit, was die Kontinuität noch besteht.
Danke, voll, ja, sehr gut. Genau, worauf ich aber hinaus möchte, ist auch, dass diese Menschen eben mit dieser Denkart, die sie etabliert haben hier, natürlich auch ein Ziel verfolgt haben. Denn mit dieser Denkart, die wurde dann auch genutzt, um Sklaverei und Kolonialismus zu legitimieren. Und ein rassistisches System auf der ganzen Welt sozusagen zu etablieren, das weiße Europäer ganz klar an die Spitze der Welt setzt und sie als die Norm und die zivilisatorische Führung definiert. Und der Anspruch dieser Denkart ist dann auch ein Stück weit, die gesamte unzivilisierte Welt im Geiste der europäischen und universellen Vernunft umzuerziehen. Jetzt haben wir ja schon gesagt, diese Seite der Medaille wird nur sehr, sehr selten beleuchtet. Und diese Nicht-Thematisierung ist meiner Meinung nach besonders ausgeprägt in Deutschland. Denn hier gibt es ganz oft die Annahme, dass die kurze formelle Zeit als Kolonialmacht von 30 Jahren in etwa jetzt nur eine Fußnote der Geschichte sei, so in etwa. Und die Franzosen, Portugiesen und Spanier und so weiter, die waren viel schlimmer. Und das deutsche Geschäft im Kolonialismus war ja nun wirklich nicht so nennenswert. So in etwa gibt es ja manchmal auch Diskurse hier. Dem würde ich gerne ein paar wenige Hard Facts entgegenstellen. Gesamteuropäisch und auch deutsch. Trotz eines gesamteuropäischen Verschleierungsversuchs, auch dieser großen Geschichte sozusagen, ist in der europäischen Kolonialgeschichte unter anderem Folgendes passiert. Nach konservativen Schätzungen wurden in etwa 12 Millionen Menschen vom afrikanischen Kontinent auf die amerikanischen Kontinente zwangsdeportiert. Und das ist ja nur eine Route. Es gibt ja wesentlich mehr. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden jährlich ca. 70.000 Afrikanerinnen verschleppt. Der deutsche Anteil an diesem europäischen Kolonialprojekt ist auch nicht zu unterschätzen. Und es gilt auch zu betonen, dass die deutsche Kolonialbestrebung auch schon vor der Zeit als formelle Kolonialmacht wirklich nennenswert ist. Deutschland war auf jeden Fall schon vor 1884 politisch, kulturell, ökonomisch und auch sozial in die koloniale Dynamik in Europa eingebunden. Deutsche Kaufleute waren spätestens seit dem 17. Jahrhundert im Sklavenhandel aktiv. 1682 initiierte unter anderem der brandenburgische Kurfürst damals, Friedrich Wilhelm, die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie und versklavte unter anderem 30.000 Afrikanerinnen unter deutscher Flagge nach Amerika. 1876 tritt dann ein Mann auf namens Karl Hagenbeck zum Beispiel, der mit sogenannten Völkerschauen eine neue Entertainment-Branche in Europa und in Deutschland etabliert, wo er afrikanische Menschen in einer Art Zoo als Halbmenschen, als Wilde, als Affen zur Schau stellt. Und damit komme ich zu dem Fazit, bereits vor der Zeit als formelle Kolonialmacht war Deutschland, auf jeden Fall hatte Deutschland koloniale Bestrebungen und es gab hier eine koloniale Mentalität, einen Habitus. Ab 1884, wo dann Deutschland nunmehr nach der Berliner Konferenz eine offizielle Kolonialmacht war, umfasste das Deutsche Reich in Gänze oder in Teilen die heute, also heutige Länder wie folgt: Namibia, Tansania, Togo, Kamerun, Nigeria, Ghana, Ruanda, Burundi, Papua-Neuguinea, die Marshallinseln, die Republik Nauru, die nördlichen Marianeninseln, Palau, die föderierten Staaten von Makronesien und Westsamoa. Das Reich umfasste ca. 1 Million Quadratkilometer und 12 Millionen Einwohner. Territorial gesehen war es das drittgrößte und nach der Bevölkerungszahl das fünftgrößte europäische Kolonialreich. Das heißt, diese Geschichte, auch der deutsche Anteil, ist definitiv nicht zu unterschätzen, sondern muss adäquat aufgearbeitet werden und Teil unserer Geschichtsschreibung und unseres Bewusstseins werden. Bitte?
Und die Völkermorde dabei.
Genau, darauf kommen wir später auch. An anderen Stationen reden wir auch noch über Völkermorde. Ich komme jetzt ganz kurz auf Mannheim zu sprechen. Sie merken schon, die erste Station zieht sich so ein bisschen und dann gehen wir weiter. Also ich würde jetzt gerne darauf schauen, wie dieses koloniale Denken nach Mannheim kommt. Und zwar durch eben diese besagten Verbindungen Deutschlands zu der kolonialen Dynamik in ganz Europa war es hier auch schon vor 1884 der Fall, dass gewisse Produkte nach Mannheim kamen. Ja? Wir reden hier zum Beispiel von Schokolade, Tee, Kaffee und Kautschuk und so weiter. Und durch die neuen Produktionsweisen der Industrialisierung damals war es dann nunmehr auch so, dass diese Produkte nicht nur für höher gestellte Menschen zugänglich waren, sondern auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung standen. Und so wurden dann diese Produkte irgendwann natürlich auch Tag der Mannheimer Alltagskultur und dienten dann ein Stück weit natürlich auch als Ressource über Imaginationen von außereuropäischen, exotischen Besitzungen und ein gewisses Selbstverständnis, was damit einhergeht. Und bereits 1882, also auch schon vor der formellen Zeit Deutschlands, waren im Mannheimer Adressbuch insgesamt 35 Kolonialwarenläden verzeichnet. Und bedingt durch diese Mentalität, die so gestreut wurde, durch eben diese Produkte und so weiter und auch durch diesen Anspruch, konkurrenzfähig zu sein mit den anderen europäischen Kolonialmächten, wurde dann auch in Deutschland immer mehr propagiert, dass Deutschland den Kolonien bedürfe. Und da gibt es ein ganz einflussreiches Pamphlet von Friedrich Fabry, 1879, das heißt Bedarf Deutschland den Kolonien. Und Fabry war maßgeblich an der Entwicklung der kolonialen Bewegungen in Deutschland beteiligt. Und diese neue gesellschaftliche Bewegung bewirkte dann auch geradezu einen Boom sozusagen in der Gründung von Kolonialvereinen im gesamten Deutschen Reich. 1882 gründete sich der Deutsche Kolonialverein. Ich lese eine kurze Sache aus der Satzung vor, damit Sie das Selbstverständnis kennenlernen. Der Deutsche Kolonialverein hat sich die Aufgabe gestellt, das Verständnis der Notwendigkeit, die nationale Arbeit dem Gebiete der Kolonisation zuzuwenden, in immer weitere Kreise zu tragen, für die darauf gerichteten, in unserem Vaterlande bisher getrennt auftretenden Bestrebungen einen Mittelpunkt zu bilden und eine praktische Lösung der Kolonialfrage anzubahnen. Also das ist das Motiv dieser Vereine. 1884 hatte dieser Verein 9.000 Mitglieder, nur zwei Jahre später dann schon 12.000 Mitglieder. Die verschiedenen Sektionen, die es gab auch eine Mannheimer Sektion, die war überaus gut aufgestellt. Also im gesamten Reich gab es eine einzige Sektion, die zahlenmäßig stärker war als die Sektion in Mannheim und das ist Frankfurt am Main. Das heißt, hier in Mannheim, das hatte schon eine enorme Qualität.
Besonders interessant ist allerdings auch, wenn man so mal guckt, wer denn so die Menschen sind, die sich in diesen Vereinen engagiert haben. Wenn man zum Beispiel auf Mannheim guckt, das liest sich geradezu wie ein Who is Who des Wirtschaftsbürgertums in Mannheim. Der Vorsitzende der Ortsgruppe war Philippe Diffiné. Der war seinerzeit Handelskammerpräsident in Mannheim, ist der Sohn des ehemaligen Oberbürgermeisters, war auch zwischenzeitlich Mitglied des Deutschen Reichstags. Karl Reiß sowie dessen Vater Friedrich Reiß, auch ehemaliger Oberbürgermeister in Mannheim, waren Mitglieder. Karl Klemm und die Gebrüder Ladenburg, die neben Friedrich Engelhorn Mitbegründer der BASF sind, waren Mitglieder. Und Mitglieder wie zum Beispiel Karl Ladenburg oder Ernst Brassermann waren nicht nur einflussreiche Mitglieder in diesem Verein, sondern hatten auch ganz oft herausragende Stellungen innerhalb der nationalliberalen Partei. Und diese Mitglieder in Kolonialvereinen hier in Mannheim deuten Folgendes schon an. Die Kolonialpolitik der frühen 1880er Jahre war vor allem vom Wirtschaftsbürgertum dominiert und verfolgte vordergründig nationalliberale Interessen. Und argumentiert wurde natürlich immerzu mit innenpolitischen Motiven. Das heißt, es wird hier auch ganz klar deutlich, die außereuropäischen Gebiete, die es zu kolonisieren galt damals, die werden sozusagen objektiviert und Spielwiese eines europäischen Rationalisierungsprogramms, aber auch einer Kulturmission. Und die Rolle der Vereine, so wie sie auch hier in Mannheim waren, dienten eben der ideologischen Legitimation und diese Mentalität, diese Denkart wirklich in die breite Masse zu tragen. Das heißt, über die Produkte, die Kolonialwarenläden und schließlich über diese Vereine kam dann immer mehr ein kolonialer Habitus nach Mannheim und wurde Teil auch der Mannheimer Alltagskultur. Und so bildete sich dann auch damals schon in Mannheim ein Wissenshaushalt, der es als normal erachtet hat, Besitzungen in außereuropäischen Gebieten zu haben. Genau. So kommt das ganze Thema nach Mannheim. Und das war es jetzt mal für diese Station. Das war jetzt auch recht lange. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir ohne Fahrräder oder mit Fahrrädern, suchen Sie es aus, gehen wir zum Reichs-Engelhorn-Museum und dann machen wir weiter. Bevor ich hier auf Mannheim zu sprechen komme, würde ich auch wieder so ein paar allgemeine Worte finden wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch immer wieder so den größeren rassismuskritischen Blick zu schärfen. Wir sind ja nun mal hier jetzt auf dem Toulonplatz zwischen Zeughaus und Reichs-Engelhorn-Museum an einem Ort nicht nur des Kulturbetriebs, sondern auch Orte der Wissensproduktion und Wissensweitergabe. Und Reichs-Engelhorn-Museum und Zeughaus sind Institutionen, die immer schon mit Sammlungen von anderen Orten und anderen Kulturen gearbeitet haben und somit auch Wissen bzw. eben auch Nichtwissen über diese Kulturen und Menschen schaffen und weitertragen. Und als Einrichtungen, die mit diesen fremden Kulturgütern arbeiten, sind sie eben auch Orte, an denen das Andere oder das Fremde ein Stück weit objektiviert wird. Und wenn wir als Leute, die das konsumieren, nicht irgendwie kritisch darüber reflektieren, dann kann es natürlich auch passieren, dass wir abermals diesen Code zivilisiert versus unzivilisiert weiter in die Gesellschaft tragen, dass das immer weiter zirkuliert und wir rassistische Bilder transportieren. Und genau, deswegen muss man da, glaube ich, sehr sensibel mit umgehen, wenn man diese Orte besucht, und auch die Geschäftsführungen dieser Orte müssen teilweise ihre Arbeit dann auch kritisch reflektieren und teilweise revidieren, ganz klar. Außerdem muss man auch mitdenken, dass die Dinge, die hier gesehen werden, die hier gewusst werden oder nicht gewusst werden, Dinge, die erzählt werden oder auch nicht erzählt werden, das ist auch immer mit Macht verknüpft. Das ist eine Frage von Macht, was erzählt und was gehört wird oder was eben nicht erzählt und gehört wird. Und ja, das ist eben auch sehr, sehr wichtig für solche Institutionen. Um das, was ich meine, nochmal zu veranschaulichen, was dieses Wissen und Nichtwissen oder Erinnern und Nichterinnern angeht, zwei kurze Beispiele. Wir alle wissen beispielsweise um den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Das ist ganz klar. Das wird sehr stark erinnert und auch gewusst, ist Teil des kollektiven Bewusstseins. Was wir dabei aber nicht miterzählen und ganz selten nur erinnern, ist, dass bei diesem Zweiten Weltkrieg auf Seite der Alliierten auch Millionen von nicht-weißen Soldaten dabei waren, die auch teilweise hinterrücks verarscht wurden, auch ermordet wurden. All diese Dinge sind passiert und das ist kein Teil unserer Geschichte. Anderes Beispiel. Auch sehr, sehr identitätsstiftend für uns als Europäer und Deutsche. Der Wahlspruch der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wird von allen gewusst, wird von allen erinnert. Nicht gewusst und nur sehr selten erinnert wird die Tatsache, dass als die Sklaven damals auf der damaligen
noch Kolonie Frankreichs, Saint-Domingue, davon gehört haben, von den Entwicklungen in Frankreich und dieselbe Gleichheit, dieselben Rechte eingefordert haben, haben die Franzosen das nicht eingesehen. Die sollten das nicht bekommen. Und so mussten diese Leute wirklich jahrelang, ganz, ganz blutig, sich ihre Freiheit erkämpfen, bis sie dann schlussendlich 1804 die unabhängige Republik Haiti erst ausrufen konnten. Das heißt, damals schon in Europa hat man immer, war man sehr kreativ, was das Propagieren von der Gleichheit aller Menschen angeht, aber man war auch sehr kreativ, immer wieder neue Gründe zu finden, warum manche Menschen doch gleicher sein sollten als andere. Ja, dann würde ich auch schon zu einem Punkt kommen, an diesem Ort, über den womöglich auch nur wenig gewusst wird und der kaum erinnert wird. Denn dieser Ort bietet eine Geschichte zu einem bestimmten Mann, namentlich Franz Thorbecke, der von Mannheim aus irgendwann auch einmal Ausstellungsobjekte für diese Museen geliefert hat. Franz Thorbecke wurde in Heidelberg geboren, ist dort aufgewachsen, hat an der Universität in Heidelberg Mathematik, Botanik und Chemie studiert, aber seine große Leidenschaft galt immer schon der Geografie und er träumte sehr viel vom Reisen und so weiter. 1905 kam er nach Mannheim an die Höhere Mädchenschule und unterrichtete hier. Und als er dann in Mannheim war, hat er sehr bald schon Bekanntschaften gemacht mit diesen ganzen Kolonialbefürwortern und in diesen Kolonialvereinen. In diese Kreise ist er reingekommen und war sehr schnell involviert in diese ganze Sache. Und diese Bekanntschaften verhalfen ihm dann schließlich auch sehr bald, seinen großen Traum zu verwirklichen, nämlich eine größere Expedition zu starten. 1907 war es dann soweit. Der Franz Thorbecke hat an einer vom Reichskolonialamt organisierten Expedition nach Kamerun teilgenommen. Und da war er eben in der Rolle des Assistenten eines leitenden Geografen, namentlich Hassert. Und das Reichskolonialamt damals hat diese Expedition mit 50.000 Reichsmark bezuschusst. Und im Gegenzug gab es natürlich auch gewisse Forderungen, denn man erhoffte sich Exponate und so weiter von dieser Reise. Also es war irgendwie auch Ziel der Expedition, Wissen über die Landschaft, die Bevölkerung, die Begebenheiten und die Kultur und so weiter zu bekommen, um dieses Land dann schlussendlich auch effizient ausnutzen zu können und ausbeuten zu können. Am Ende dieser Expedition übergaben der Herr Hassert und der Herr Thorbecke dann auch schließlich dem Berliner Völkerkundemuseum eine größere Sammlung von Ethnographica und das war eben Teil des Deals. Und der Herr Thorbecke war nach dieser ersten Reise sehr, sehr angetan von dem Gedanken, sowas nochmal zu machen. Und es hat dann auch geklappt. 1911 ging dann eine zweite Expedition mit Franz Thorbecke an den Start und diesmal unter der Schirmherrschaft der Deutschen Kolonialgesellschaft. Jetzt wird's spannend, denn die benötigten Gelder hat er nicht von irgendjemandem bekommen. Er hat unter anderem 10.000 Reichsmark vom Mannheimer Stadtrat bewilligt bekommen. Da dieses Geld nicht ausreichend wäre für dieses Vorhaben, das sie hatten, hat er dann auch noch weitere 20.000 Reichsmark in seinen kolonialen Freundeskreis sozusagen, insbesondere in den Sektionen hier in Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe, akquiriert und ist dann damit wieder nach Kamerun gereist. Na, es ist ja ein koloniales Vorhaben, ne? Es geht ja darum, dieses Land auszubeuten. Ich kann ja mal was zum Motiv der Stadt sagen. Die 10.000 Reichsmark waren nicht uneigennützig. Der Plan war damals auch hier ein Kolonialmuseum zu eröffnen in der Stadt. Und dann natürlich diese 10.000 Reichsmark auch so, dass wieder so ein Deal war, ihr bringt dann Exponate mit aus Kamerun, ne? Irgendwelche Ausstellungsstücke fürs Museum. Und der Herr Thorbecke hat auch wirklich viele Gegenstände mitgebracht. Ich kann ja mal vorlesen, was er so mitgebracht hat. Unter anderem 1.300 Gesteine und Bodenproben, also Bodenproben, botanische und zoologische Sammlungen, wieder über 1.000 Ethnographika, Aufzeichnungen und so weiter, 800 Fotografien, 90 Aquarelle und unter anderem auch 6 menschliche Schädel, 2 damit mit ganzem Skelett und auch noch weitere Skelettteile. Das haben sie auch mitgebracht.
Ich muss so ergänzen, es geht nicht nur um Objekte, weil hier betrachten wir alles auf Objekte. Das hat mit irgendwelcher Spiritualität auch zu tun. Wenn man uns vergleicht, euch katholisch oder christlich meint, dass Jesus und Marie und so weiter in einem Museum, jetzt gerade in Kamerun und Benin stehen. Und das gibt keine, das sind nur eine Exemplar. Das heißt, wenn ich zu dieser Glaubeinrichtung gehöre, muss ich nach Berlin fliegen. Und wenn ich fliege, dann kann ich nicht in Ruhe beten, weil alle laufen mit Fotoapparaten, wollen aber gucken. Das heißt, man hat die Spiritualität rausgenommen und das als Objekte betrachtet. Ich sehe ein paar Objekte hier, sogenannte Objekte im Museum. Auch wenn man mir das schenkt, würde ich nie in den Raum stellen, weil einige sind bestimmte, mit bestimmten Glaubeinrichtungen verbunden. Und da sind Götter zum Beispiel, die nur draußen bleiben. Und dann man stellt hier ein Museum und für mich ist es lächerlich, weil keiner will das in Berlin zum Beispiel machen. Wenn ich fürs Museum in München gehe und ein paar Objekte sehe, das werde keiner auch in Berlin kennen. Das heißt, die Werte wurden entnommen und hier einfach als Objekt als wirtschaftliche Güter zu sehen. Und daran gehen, und man kann nur, und auch Menschen, stellt ihr vor, Großvater, Großeltern sterben und dann werden im Museum gestellt in einem Land. Keine Witwen, Ehepaar oder Kinder in einem Museum sehen. Das heißt, man hat Menschen entmenschlichen. Und das ist auch, worum es geht, an was dieses Geld auch eingesteckt ist. Das ist nicht um Menschenwürde hochzubringen, sondern die Würde zu entnehmen an andere Folge, die nicht auch als Menschen wahrgenommen werden.
Ja, beziehungsweise um ja auch wirklich dann Forschung zu betreiben, zum Beispiel mit diesen Gebeinen, die aus der Expedition nach Mannheim kamen, um dann vermeintlich pseudowissenschaftlich klarzumachen, dass man hier gar nicht von Menschen spricht. Denn diese Skelette, diese Schädel und so weiter, die sind hier nicht geblieben. Die wurden überführt an die anatomische Sammlung der Universität in Heidelberg damals. Und der damalige Kurator dieser Sammlung, Theodor Mollison, hat dann an diesen Gebeinen auch Dinge vermessen, vermeintlich geforscht und publizierte dann aufgrund seiner vermeintlichen Forschung auch Texte zur Rassenhygiene und hat dann anhand dieser Vermessungen vermeintliche Menschenrassen ausgemacht. Und der Herr Mollison war auch bei den Nationalsozialisten später noch involviert, der war da mit dabei und hat da mit seiner, also hat Rassentheorie mitentwickelt sozusagen und hat versucht, diese Rassenlehre wissenschaftlich dingfest zu machen, anhand der Vermessungen an eben diesen Gebeinen. Ja, was mit diesen Schädeln passiert ist, wissen wir nicht. Es ist ein Fragezeichen, ob die noch irgendwo liegen oder ob die auf dubiose Art und Weise verschwunden sind. Es bleibt immer noch ein Fragezeichen. Wir wissen nur, dass sie hier waren und dass sie in Heidelberg waren. Weiterhin gilt zu sagen, dass eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es im Deutschen Reich einen regelrechten Boom dieser Völkerkundemuseen. Die haben eröffnet in München, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Berlin und so weiter, in den größeren Städten eben. Und bedingt dann auch im Zuge der Industrialisierung und so, also bedingt durch die steigende Relevanz Mannheims als Industriestadt, erhoffte man sich dann hier eben auch ein solches Prestigeprojekt. Und, aber die Idee dieser Museen war ja ganz klar. Es ging ja immer schon auch darum, eben den Blick auf außereuropäische Kulturen und den Unterschied zwischen Kultur und Naturvolk zu markieren und den Menschen zugänglich zu machen. Und die Kolonien wären diese Museen ja auch undenkbar gewesen, weil die Exponate waren einfach Raubgüter von anderen Orten. Genau, dieser Plan, dieses Völkerkundemuseum in Mannheim zu eröffnen, wurde dann schlussendlich doch verworfen. Nichtsdestoweniger wurden hier im Zeughaus Exponate ausgestellt. Und das waren eben Dinge, die der Franz Thorbecke mitgebracht hat. 1925 kam es hier im Zeughaus zu einer Ausstellung zur Natur- und Völkerkunde, wo eben seine Gegenstände ausgestellt wurden. Heutzutage, Sie werden es verfolgt haben, gibt es ja zum Glück immer mehr eine Debatte. Wenn ich mich richtig erinnere, war das auch erst vor einigen Monaten auch populärere Formate. Ich glaube, der Komiker im Fernsehen. Wie auch immer, also Jan Böhmermann hat sich dem Thema angenommen und so weiter. Es wird jetzt immer populärer. Es gibt die Debatte um die Rückführung dieser Gegenstände zurück in die Länder, wo sie geklaut wurden. Das Reichs-Engelhorn-Museum ist, glaube ich, mit einem relativ kleinen Engagement auch involviert in diesen Prozess. Die kooperieren mit dem an der Universität in Mainz. Und ich glaube, bundespolitisch gesehen war zum ersten Mal mit der ersten großen Koalition wurde in den Vertrag mit aufgenommen, dass man sich diesem Thema annehmen möchte, diese Dinge zurückzuführen. Aber es ist in Zeit nur sehr wenig passiert. Aber eines der wenigen Dinge, die tatsächlich passiert sind, ist die Namibia-Initiative. Also es gibt die Namibia-Initiative des Landes Baden-Württemberg. Und die haben zum Beispiel auch schon Dinge nach Namibia zurückgeführt. Es war eine Delegation schon in Namibia, die sich entschuldigt hat. Und es gab eine Delegation vom Landesarchiv Baden-Württemberg, die dort war und Dinge zurückgeführt haben. Unter anderem die Bibel und die Peitsche von Hendrik Witbooi. Und der war in Südwestafrika, damals im heutigen Namibia,
war er ein Widerstandskämpfer und Anführer der Orlam, die sich den Nama zugehörig fühlen. Also es passieren einige wenige Dinge, aber immer noch viel zu wenig. Es lagern immer noch überall in Deutschland Raubgüter in den Museen. Ich glaube, der AK Kolonialgeschichte hat schon den Kontakt gesucht. Vielleicht magst du was erzählen.
60.000, dieses relativ unbedeutende Museum, wenn man bundesweit das betrachtet. 60.000 Exponate, die so, wie Sie gesagt haben, also liegen im Keller. Die sind nicht erfasst, teilweise. Und auch seit den 70er Jahren nicht mehr hervorgeholt und gepflegt. Warum? In den 70er Jahren gab es, wie der Sefa gerade gesagt hat, ja schon mal eine große Initiative, die Kulturschätze an die entsprechenden Länder zurückzugeben. Die haben niemals alles gewollt. Sondern es ging immer nur darum, einzelne Objekte in die Länder zu bringen, so wie du das auch angedeutet hast. Also dass die Länder, die haben sich ja gerade aus dem Kolonialismus befreit, die mussten eine eigene Kultur aufbauen und hatten nichts mehr, woran sie ihre Kultur irgendwie sichtbar machen konnten. Und sie wollten nur einzelne Objekte. Also nichts passiert, wirklich gar nichts. Mhm.
Es gab, glaube ich, offizielle, die gesagt haben, dass dieses Streben nach der nationalen Erinnerung würde ja dem internationalen
Verständigungsgedanken
widersprechen. Daher sei das zu vermeiden, was für eine deutsche Behörde ja schon ein relativ starker Ausdruck ist.
Ja. Wobei es da teilweise auch zwischen der rot-schwarzen Regierung und der Position der einzelnen Museen ziemlichen Widerspruch gab. Also in einzelnen Ministerien ist da mehr gefordert worden und die Museen haben das dann irgendwie versucht zu verhindern. Vielleicht auch einfach mal nochmal eine Frage. Also die Benin-Bronzen, das war ja jetzt was ganz groß in den Zeitungen, in der Presse war. Was glauben Sie denn? Also Mannheim hat wahrscheinlich 16 Benin-Bronzen. Wenig im Vergleich zu dem, was es sonst irgendwo gibt. Viele von denen sind in den letzten Jahren auch auf dem freien Kunstmarkt verkauft worden. Was glauben Sie denn, was man für eine Benin-Bronze bekommt? Auf dem Markt erreichen kann.
Das müsste dies.
500, also die eine, also wir haben auf unserer Homepage ein Beispiel aufgeführt, die ist für 560.000 über den Tisch gegangen. Also eine Kultur, die eigentlich gar keine Kultur ist, sondern minderwertig, wird dann zu solchen Preisen irgendwie auch verhökert. Also das heißt, dieses Denken, dieses widersprüchliche Denken auch.
Also es wird angehalten, dass mal weitergehen. Sollen wir das mal machen? Wir können am Wasserturm die Gelegenheit nutzen, hinten raus diese Sachen zu besprechen. Das ist doch gut. Genau. Der Franz Vorbecke war nicht der Einzige, der hier ausgestellt hat. Es gab auch den Theodor Bummiller, der hat hier auch mal Exponate gehabt. Zudem erzähle ich was am Bummiller-Haus. Müsste D7 sein. Gehen wir weiter.
Der Franz Vorbecke war nicht die einzige Person, die Exponate gestellt hat, also als Mannheimer Akteur. Es gab auch noch den Theodor Bummiller. Und wir sind hier genau am sogenannten Bummiller-Haus, weil er hier gelebt hat. Und dieser Theodor Bummiller, der war so anscheinend, was man so hört und liest, ein richtiger Lebemann, eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit in der Stadt und auch über die Stadtgrenzen hinaus. Er war galt als sehr gefürchteter Fechter, war Heidelberger Korpsstudent und so weiter und trug deswegen auch den Beinamen Pfälzer Lohengrin. Und der Herr Bummiller hat geheiratet und sicherte sich damit einen sehr großzügigen Lebensstil, denn er wurde Schwiegersohn von Heinrich Lanz damals. Und der war so ein Typ, der hat ganz Mannheim mit seinen Abenteuergeschichten immer schon irgendwie begeistert. Ja?
irgendwie war er so ein richtiger Haut drauf und irgendwie eine richtig coole Socke wohl, also wie die Leute ihn gelesen haben damals. Und er war unter anderem zum Beispiel der Erstbesteiger des Piz Palü 1887. Und seinen Ruf eben als Abenteurer und Korpsstudent in Heidelberg fügte er dann 1889 noch eine weitere Facette hinzu. Er wurde nämlich Teil der sogenannten Wissmann-Truppe, also eine Truppe rund um den General Wissmann. Und er wurde dessen Adjutant, also sowas wie ein unterstützender Offizier, und holte sich über diese Rolle dann auch noch die militärische Reputation, die er sich wohl immer gewünscht hat. Das Ziel dieser Wissmann-Truppe war die Niederschlagung des sogenannten Araberaufstands in Deutsch-Ostafrika, heute weitestgehend Tansania. Also es ist auch ein Euphemismus oder eine Fremdzuschreibung, Araberaufstand. Ich glaube, der Begriff rührt daher, dass einige der Aufständigen einfach Muslime waren. Aber es waren nicht Araber. Aber so wurde dieser Aufstand eben genannt, der Araberaufstand. Der ging von 1888 bis 1890 ging dieser Araberaufstand. Und es ging darum, dass sich die örtliche Bevölkerung in damals Deutsch-Ostafrika einfach gegen die Repression der deutschen Kolonialverwaltung aufgelehnt hat. Und es lagerten deutsche Marineschiffe vor der Küste, die haben es nicht geschafft, diesen Widerstand zu brechen. Also entschied sich Bismarck damals, noch zusätzlich Bodentruppen, sogenannte Schutztruppler, auch ein Euphemismus, runterzuschicken nach Deutsch-Ostafrika. Und die Truppe, die dazu beauftragt wurde, war eben die nach Deutsch-Ostafrika die Reise angetreten sind. Aber vor allem wurden afrikanische Söldner eingekauft. Die haben sich in Kairo getroffen und haben Söldner aus dem Sudan, also aus der näheren Region, nördliches, östliches Afrika eingekauft, aber auch Leute aus Mosambik, sogar Zulu-Krieger waren dabei aus dem südlichen Afrika. Und dann hat man halt eine schlagfertige Söldnertruppe aufgestellt und ist dann von Kairo weitergezogen nach Deutsch-Ostafrika und hat dann einen sehr, sehr brutalen Schlachtzug durchs ganze Land angefangen. Also die Vorgehensweise war äußerst brutal. Denn es wurde nicht einfach nur sozusagen die militärische Auseinandersetzung gesucht im konventionellen Sinne, sondern es wurde geplündert, die Dörfer wurden in Brand gesetzt, die Lebensgrundlage wie die Felder und so weiter wurden verbrannt und nicht zuletzt spricht man aufgrund dieser Herangehensweise dann in der Literatur auch von der Entfesselung des Terrors. Das ist der Begriff dazu. Und dieser Schlachtzug war gleichzeitig auch eine ganz klare, eindeutige Botschaft. Es war eine Gewalt- und eine Machtdemonstration, denn die Anführer des Widerstands wurden auch sehr öffentlichkeitswirksam aufgehangen, überall an den Orten, wo sie waren. Und ja und der Bummeler hat auch sehr viele Dinge dort mitgenommen, als er zurück nach Mannheim kam und hatte sozusagen eine eigene Privatsammlung, die er dann hier im Bummeler-Haus auch bei privaten Partys und so weiter seinem Kreis dann zur Schau gestellt hat. Ja, das ist die Rolle von Theodor Bummeler sozusagen beim Araberaufstand, noch den sogenannten Maji-Maji-Aufstand. Der ist nochmal brutaler als der Araberaufstand. Der dauerte von 1905 und bis 1907, 2 Jahre lang, und hat zur Folge in etwa 200.000 ermordete Menschen in Deutsch-Ostafrika. Und gilt bis heute als einer der brutalsten Kolonialverbrechen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Und abermals ist es irgendwie kein Teil unserer Erzählung. Und auch da, bei diesem Maji-Maji-Aufstand ging es eben um die, also da haben sich die Leute aufgelehnt gegen diese sehr repressive Art der deutschen Kolonialherren vor Ort. Und besonders an diesem Aufstand ist, dass die Repressionen durch die deutsche Verwaltung wohl so stark waren, dass sich sogar verschiedene Gruppen, die jetzt nicht allzu sehr miteinander kooperiert haben, also zusammengetan haben, um gegen die Deutschen sich aufzulehnen damals. Ich möchte noch ganz kurz was zu dem Begriff Maji-Maji sagen, damit das auch klar ist. Das rührt aus dem Suaheli und heißt so in etwa Wasser, aber in dem Kontext dieses Widerstands beschreibt es eine Mischung aus Wasser, Mais und Körnern. Und damit haben sich die Krieger, die Widerstandskrieger, eingerieben und haben sich davon Stärke und Unverwundbarkeit versprochen sozusagen. Dann von 1905 bis 1907 spricht man von der Politik der verbrannten Erde. Haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und abermals, dieser Begriff kommt halt wieder durch diese sehr, sehr brutale Hervorgehensweise, weil es war genauso wie beim Araberaufstand, dass man nicht einfach nur
gekämpft hat, sondern hier wurden auch wieder die Dörfer in Brand gesteckt, die Felder zerstört und so weiter. Man hat den Leuten also per se die Lebensgrundlage. Genau, ach, wir haben bisher immer verschlafen, Bilder zu zeigen, haben wir? Genau, wir haben ein Foto von Bumila, ne, der sich ja sehr gerne auch als Kolonialherr inszeniert hat. Wir können es ja mal rumgeben. Okay, diese Station geht kürzer. Das ist schon alles, was ich zu erzählen habe zu Theodor Bumila. Wenn ich mich nicht irre, gibt es auf der Homepage Infos. Ja? Da können Sie weiter zu ihm lesen. Nun waren diese großen, schlimmen Verbrechen wie der Araberaufstand und der Maji-Maji-Aufstand waren nicht die einzigen Kolonialverbrechen des Bewusstseins hier in Deutschland. Die Verbrechen im damaligen Südwestafrika, also im heutigen Namibia. Und darauf würde ich dann bei der nächsten Station eingehen. Das ist das ehemalige Apollo-Theater. Ich glaube, es ist G6. Wir müssen da lang. Wir stehen jetzt leider nicht unmittelbar davor. Genau hier, wo das Gerüst ist, ist das ehemalige Apollo-Theater. Das ist heute so als solches gar nicht mehr erkenntlich. Da ist nur noch ein letzter Überrest, so eine Figur an der Wand. Und die Stadt Mannheim hat so eine Gedenktafel angebracht. Wir können es jetzt leider nicht sehen. Aber auch das Apollo-Theater liefert sozusagen koloniale Geschichten. Wir hatten es ja gerade von Deutsch-Ostafrika und die Gewaltverbrechen durch die deutsche Kolonialmacht dort. Und ähnliches, genauso schlimme Dinge sind eben auch in Deutsch-Südwestafrika passiert, heutiges Namibia. Das populärste Beispiel, Sie werden es wissen, ist mit Sicherheit der Genozid an Herero und Nama, der dann nunmehr, glaube ich, dann auch seit Mai diesen Jahres von Heiko Maaßen als solcher, zumindest hat er das veräußert, anerkannt wurde.
Nein.
Immer noch nicht?
Nein.
Aber er hat so ausgesprochen, er hat gesagt, wir werden in Zukunft dann von Völkermord sprechen, aber ganz durch ist der Prozess immer noch nicht. Also es ist sehr wehleidig, seit Jahren wird da gekämpft, das dann auch so anzuerkennen. Diese Dinge passiert sind in Deutsch-Südwestafrika, haben nur sehr, sehr wenige Kolonialverbrechen es auch nach Deutschland geschafft, hier rezipiert zu werden und für eine Debatte zu sorgen. Das war hier eigentlich nicht so präsent. Der Konflikt in Deutsch-Südwestafrika hingegen hat es tatsächlich geschafft, hier in Deutschland zu einer Debatte zu führen. Und er schaffte es auch damals schon, mehr als jeder andere koloniale Konflikt, ins kollektive Bewusstsein der Menschen hier. Schließlich hat er nämlich auch eine sehr große politische Debatte ausgelöst. Wenn Sie sich erinnern, wurde nicht zuletzt aufgrund dieses Streits zwischen Kolonialbefürwortern und Gegnern, die es hier dann doch auch schon gab, wurde zwischenzeitlich der Deutsche Reichstag aufgelöst bei den sogenannten Hottentottenwahlen. Also Hottentotten ist ja auch eine rassistische Fremdbezeichnung, die vor allem für die Nama-Bevölkerung in Namibia benutzt wurde. Und man hat die Wahl eben Hottentottenwahl genannt, weil es eben um diesen Konflikt in Deutsch-Südwest ging. Und es ging damals darum, dass der Reichstag Gelder gefordert hat für die Unterstützung sogenannten Schutztruppler in Namibia. Ganze 29 Millionen Reichsmark wurden gefordert, um die dort zu unterstützen. Und es gab damals auch schon hier im Parlament Widerstand dagegen. Insbesondere die Sozialdemokraten und die Zentrumspartei haben sich dagegen ausgesprochen, dass diese Gelder dahin fließen sollen. Und so kam es eben zu diesem großen Streit im Parlament, der dann dazu geführt hat, dass der Reichstag zwischenzeitlich aufgelöst wurde und Neuwahlen angesetzt wurden. Und der Kern dieses Konflikts sozusagen ist ja, wenn man es runterbricht, ein Streit zwischen Menschen, die das koloniale Projekt und die brutale Vorgehensweise befürwortet haben und solchen, die auch gesagt haben, stopp, wir sollten nicht so weit gehen, also Gegnern der kolonialen Gewalt. Und genau dieser Streit zwischen diesen Parteien zeichnet sich auch hier in Mannheim ab, unter anderem hier am Apollo-Theater. Aber bevor ich diese Geschichte erzähle, würde ich vielleicht ganz kurz noch einen kurzen Exkurs zum Genozid machen. Wirklich nur Basics. Es war ja so, dass aufgrund der repressiven Politik durch die Unternehmer vor Ort und durch die Kolonialverwaltung die indigene Bevölkerung in Namibia sich schon immer mehr aufgelehnt hat und nicht mehr ganz d'accord damit war, wie sie da ausgebeutet wurden. Und die deutsche Verwaltung hat unter anderem darauf reagiert, indem sie so Reservate eingerichtet haben. Also Orte, wo sich die Menschen dann nur noch bewegen durften. Nicht zuletzt wird deswegen auch gesagt, dass die deutsche Kolonialverwaltung im Grunde genommen auch schon so ein Stück weit die Apartheid im südlichen Afrika so ein bisschen vorstrukturiert hat, die später ja auch nach Namibia kam. 1905 brach dann eine sehr große Rinderpest auch noch aus, so, und die Situation der Herero-Bevölkerung insbesondere, die sehr viel über ihr Vieh sozusagen kommt, wurde immer prekärer und die Menschen haben immer mehr angefangen, sich aufzulehnen. Und so kam es dann 1904, 1905 dazu, dass insbesondere Herero und Nama sich wirklich sehr, sehr stark bemüht haben, was zu machen. Und dann kam es auch zu Angriffen auf deutsche Siedler und Schutztruppler, bei denen etwa 123 deutsche Siedler und Schutztruppler umgebracht wurden. Die Reaktion darauf durch die deutsche Verwaltung ist das, was heute gemeinhin gesehen wird als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Nachdem der damalige Gouverneur dort, Leutwein, mit den lokalen Führern verhandelt hat und diese Verhandlungen gescheitert sind, hat sich dann die deutsche Regierung entschieden, den Generalleutnant Lothar von Trotha zu beauftragen, mit den Schutztrupplern nach unten zu gehen und diesen Widerstand zu brechen. Und es gibt einen sehr populären Vernichtungsbefehl, den Lothar von Trotha ausgesprochen hat. Ich glaube, die Besonderheit ist, es ist womöglich der einzige, zumindest mir bekannte, Vernichtungsbefehl, der nicht nur mündlich daherkam, sondern schriftlich fixiert wurde. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen. Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf. Treibe sie zu ihrem Volk zurück und lasse auch auf sie schießen. Also das ist schon sehr, sehr explizit, was er davor hatte mit denen. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen der Truppen von Lothar von Trotha und den Aufständigen, den Widerstandskämpfern, kam es dann zu einer sehr, sehr großen Schlacht am Waterberg in heutigen Namibia. Und da waren die Deutschen so dominant und es war so brutal, dass die Menschen sich gezwungen sahen, in die naheliegende Omaheke-Wüste zu fliehen. Und dort haben dann die deutschen Schutztruppler wirklich systematisch alle Wasserstellen besetzt, sodass diese Menschen zu Zehntausenden in der Wüste einfach verdurstet sind. Und das ist, glaube ich, dann auch, mal unabhängig davon, dass man darüber eigentlich gar nicht diskutieren muss, der Punkt, wo die Qualität reinkommt, wo es klar ist, wir reden hier von einem Völkermord. Eine ganz gezielte Sache. Außerdem, was auch sehr wenig nur bekannt ist, die deutsche Verwaltung hat nach diesem ganzen Völkermord und so weiter in Südwestafrika auch Konzentrationslager eingerichtet, wo ungefähr die Hälfte aller Insassen gestorben ist. In der Literatur liest man auch von dem Begriff Hitlerism before Hitler, also eine Art des Hitlerismus noch bevor Hitler auf dem Plan war. Kurz zu den Hard Facts, also das Fazit ist, zwischen 1904 und 1908 wurden über 60.000 Herero umgebracht, über 10.000 getötete Nama. Die Herero-Population war 1904 bei etwa 80.000, nach dem Genozid waren es nur noch 20.000. Drei Viertel der Bevölkerung wurden ausgelöscht. Insgesamt gab es wohl etwa 100.000 Tote. Ja, und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr brutale Geschichte. Immerhin wird dieser Konflikt jetzt hier immer mehr zum Thema gemacht, auch wenn wir noch lange nicht da sind, wo er hin muss. Ne? Also die Anerkennung, Reparationszahlungen und so weiter, da tut sich die deutsche Politik offensichtlich noch sehr, sehr schwer mit. Wir kommen zurück zu diesem Konflikt in Deutschland zwischen Kolonialbefürwortern und Gegnern. Der war auch hier in Mannheim, dieser Konflikt. Denn genau hier im Apollo-Theater, 5 Meter weiter, gab es 1905 eine Benefizveranstaltung. Genau, ihr könnt die Bilder vielleicht mal rumgeben. Diese Benefiz-Theaterveranstaltung wurde organisiert von Anna Reis, Schwester von Karl Reis, und wurde zugunsten der Schutztruppler in Deutsch-Südwest veranstaltet. Man wollte Gelder sammeln. Und die Rollen bei der Theateraufführung waren auch von Kindern von sehr bekannten Personen aus Mannheim besetzt. Wir lesen hier, also die Bilder gehen rum, das ist die Einladung oder so der Veranstaltungsplan sozusagen. Also wir lesen hier Namen wie Ladenburg, Herschel, Mohr oder Schlink. Und neben diesen Befürwortern, so wie sie hier im Apollo-Theater diese Veranstaltung abgehalten haben, gab es aber natürlich auch in Mannheim damals Gegner. Insbesondere wieder die Sozialdemokraten, die sich versucht haben, gegen diese Politik in Südwestafrika stark zu machen. Und so kam es dann auch dazu, dass der damalige Redakteur der lokalen sozialdemokratischen Zeitung, die Volksstimme, namentlich Oskar Geck, einen sehr kritischen Artikel zu den Umständen in Südwestafrika publiziert hat. Der Artikel wurde am 23.01.1907 veröffentlicht. Auch dazu haben wir ein Bild, können wir mal rumgeben. Und dieser Artikel hat auch eine Illustration, die zeigt, wie deutsche Schutztruppler namibische Menschen erhängen, also umgebracht haben und wie die da eben hängen. Und interessant an der Fotografie, sie geht rum, Sie können mal draufschauen, die Schutztruppe drehen sich auch weg von der Kamera. Also die wussten schon ganz genau, ne, dass das moralisch sehr, sehr schwierig war, was sie da gemacht haben. Ja, und dieser Autor, der Oskar Gek, der wurde dann auch hier verurteilt. Es kam zu einem Gerichtsprozess, weil er die Schutztruppler beleidigt haben soll mit seinem Artikel, wurde dafür verurteilt, hat eine Strafe bekommen. Und Gegenstand dieser Gerichtsverhandlung war aber über die Beleidigung hinaus auch die Art und Weise, wie er sich das Bild angeeignet hat. Dieses Bild stammt wohl von einem Mannheimer Schutztruppler, der Briefverkehr hatte mit seinem Freund in Mannheim, der in jungliberalen Kreisen unterwegs war. Und bei einer Veranstaltung wurde dieses Bild dann auf irgendeine Art und Weise entwendet und dem Redakteur zugespielt, sodass er das auch publizieren konnte. Das ist sozusagen die Geschichte zum Apollo-Theater, die wir kennen. Und zu dem Konflikt zwischen Kolonialbefürwortern und Gegnern. Ich nutze die Station manchmal, um so eine Anekdote aus meinem eigenen Leben zu erzählen, weil ich hatte das große Privileg, 2014 habe ich 6 Monate in Namibia gelebt, habe dort an der deutschen Schule in Windhoek unterrichtet und ich kam zu einer ganz besonderen Zeit, insbesondere für die deutsche Gesellschaft dort, die meiner Meinung nach immer noch eine sehr ausgeprägte koloniale Mentalität auch hat. Denn Sie müssen sich vorstellen, in Windhoek gab es früher das Reiterdenkmal. Das war ein Schutztruppler, der als Figur da war und auf einem Pferd war. Und gerade 2 Wochen oder so, nachdem ich ankam, hat die SWAPO, also die Regierung, die Regierungspartei, die seit der Gründung der Republik immer schon am Zug ist in Namibia, in der Nacht- und Nebelaktion diese Statue entfernt und irgendwo anders gebunkert. Und es gab einen absolut krassen Aufschrei in der deutschen Community in Deutschland, die sind total ausgerastet und fanden das ganz fürchterlich, was das soll. Und was ich halt immer spannend fand, ich war ja in der deutschen, was fällt denen denn ein? Wir haben die Kultur, die Eisenbahn und all diese Dinge hier hingebracht und ohne uns wären die ja alle nur noch im Busch unterwegs und so. Mal unabhängig davon, dass ich nicht finde, dass man diesen vermeintlichen Fortschritt aufwiegen kann gegen Genozide und so weiter, muss man auch mal ganz klar festhalten, man sieht das heute immer noch in Namibia, diese Infrastruktur und so weiter wurde natürlich auch insbesondere und in erster Linie für die weißen Menschen vor Ort gebaut, ja, und nicht für die lokalen Menschen, die dort immer schon gelebt
haben. Zum Abtransport der Rohstoffe.
Bitte?
Zum Abtransport der Rohstoffe.
Ja, zum Abtransport der Rohstoffe, die Diamanten und so weiter, dafür angebaut und so weiter. Und wenn man auch mal guckt, zum Beispiel auf das fruchtbare Land, was nicht überall in Namibia ist, das gehört weißen Farmern, bis heute. Das ist einfach auch 2021 der Fall. Ja? Also es gibt eine ganz klare Machtasymmetrie zwischen Schwarz und Weiß heute noch in Namibia. Und die beschweren sich dann, wenn so eine Statue weggeht. Also das finde ich schon echt.
Also wir hatten vom Arbeitskreis Kolonialgeschichte im April eine Veranstaltung mit Leiter Hishono vom Namibian Democracy Institute. Ja. Es ging um das Thema Straßenumbenennung und natürlich hat der junge Staat Interesse dran, als Dienstvolk. Aber sie sagt, es wird gemacht, aber es gibt keine große Diskussion drum, weil das eigentliche Thema ist die Armut und der Hunger, die wir haben.
Ganz kurz dazu ist das, man soll sagen, es ist immer noch eine Frage der Macht, wer entscheidet, welche Teil der Geschichte man behalten möchte. Die deutsche Geschichte mit Hitler ist auch genau grausam. Wer wird aber die Statue von Hitler überall haben, bevor man sich daran erinnert? Das ist, weil wenn die Deutschen jeden Tag vor der Tür Hitlers Statue sehen werden, dann werden alle so, ich will das nicht, weil man ist Teil dieser Geschichte. Und es ist genauso ist es für die Communities, für mich. Diese Retraumatisierung immer wieder da zu sehen und ich will auch nicht, dass meine Kinder das erleben. Man muss aber auch diesen Diskurs auch sehr differenziert betrachten, weil es ist nicht automatisch, wenn man betroffen ist, dass man so schon aufgeklärt ist und diese Privilegien hat, wie wir hier, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also aber wenn ich in eine tiefe Auseinandersetzung gehe, sehe ich immer noch eine ganz starke Macht, wenn es um andere geht. Dann wird gesagt, ja, wir brauchen das zu sehen und uns daran zu erinnern. Aber eigene grausame Geschichte will man aber nicht jeden Tag sehen und sich daran zu erinnern. Das heißt, wir können auch andere Art und Weise finden, ohne auch diese Siedler überall in dem Land zu haben, gefeiert in der großen Statue, könnte man doch entfernen und trotzdem die Auseinandersetzung haben. Aber ich kenne diese Diskurs, lese ich auch.
Abschließende Worte. Ganz kurz zu den Straßennamen, die wir hier in Deutschland haben, Mannheim in Rheinau-Süd, sind ja weiterhin drei Straßen nach Kolonialisten, Lüderitz, Leutwein und Nachtigall genannt. Und die Leute dort sagen, es ist unsere Tradition, wir wollen da, also es hat was mit Erinnerung zu tun. Es ist der Status der Aufgeklärtheit. Und in dem Zusammenhang muss man einfach auch sehen, die Rezeptionsgeschichte der Benennung. Wann sind diese Straßen nach den Kolonialisten benannt worden? 1935, das war ganz klar eine Vorbereitung in den Köpfen für die Expansionspolitik der Nazis. Also deswegen wollen wir die Umbenennung, weil es ja nicht nur die Taten dieser einzelnen Personen sind, sondern auch, was im Laufe unserer deutschen Geschichte mit diesen Taten dann letztlich gemacht worden ist, wofür die dann auch hergenommen worden sind.
Ja, das ist eine gute Steilvorlage tatsächlich für die letzte Station am Wasserturm, weil da geht es mitunter auch um die kolonialrevisionistischen Kräfte nach der Zeit Deutschlands als formelle Kolonialmacht. Leute, die sich darum bemüht haben. Dazu werde ich ein bisschen was erzählen am Wasserturm, neben anderen Dingen auch noch.